vertiefen, wieder aufnehmen und vertiefen. Es geht also um die Spiritualität des kostbaren Blutes, wie wir das sagen. Und für uns Schwestern und Missionare vom kostbaren Blut ist das natürlich besonders wichtig und interessant, aber eben auch für die ganze Gemeinschaft und für den Freundeskreis der Missionare und der Schwestern. Gestern habe ich versucht, also ein bisschen hineinzuführen und auch diese Problematik aufzuzeigen, in der wir drin stehen. Und ich habe es dann so charakterisiert: das Alte Testament, das Neue Testament, das alte Denken, das neue Denken im Zusammenhang mit dem Blut. Und es ist deswegen wichtig, weil es ja hier doch in gewisser Weise um etwas Zentrales unseres christlichen Glaubens geht, nämlich um die Eucharistie. In der Eucharistie, da haben wir den Kelch, den Leib und das Blut Christi. Und Jesus sagt: nehmt und trinkt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist in unserem Bewusstsein, im Bewusstsein der Katholiken vielleicht zu wenig präsent, eben weil die Kelchkommunion sehr selten möglich ist. Aber jedes Mal bei der Heiligen Messe sehen wir den Kelch. Und es wird auch ausdrücklich das Blut Christi erwähnt. Und ich meine eben, die wesentliche Bedeutung des Blutes Christi, das ist die Bedeutung der Liebe Gottes, die uns nahegebracht wird. Es wird für uns zum Zeichen der grenzenlosen Liebe Gottes zu seinem Geschöpf. Ich meine, das ist die wesentliche Aussage in einer Spiritualität des Blutes Christi. Und eben nicht mehr das Opfer. Das wird überwunden. Für die ersten Christen, die Juden waren, war das eine besondere Schwierigkeit, denn sie mussten diesen Übergang ja sozusagen in einer Generation vollziehen. Und zunächst haben sie das Opfer Christi und sein Blutvergießen im Zusammenhang ihrer alttestamentlichen, gewohnten jüdischen Vorstellungen verstanden. Die Tieropfer, die brauchen wir jetzt nicht. Und das Blut der Mose beim Bund am Sinai, hat das Blut eine ganz große Rolle gespielt. Und dann immer wieder bei diesen Tieropfern an bestimmten Festtagen während des Jahres. Und jetzt ist Jesus hier das Opfer und auch der Priester, wie es in einer Präfation heißt, und er vergießt jetzt sein Blut. Also er bewirkt jetzt das alles, was wir früher mit unseren Tieropfern bewirkt haben oder meinten zu bewirken. Aber dieses jüdische Verständnis des Opfers Jesu Christi ist eben nicht das Ganze. Und vielleicht, ich sage jetzt das vorsichtig, vielleicht auch nicht das Wesentliche. Und es gibt ein Wachstum im Verständnis dessen, wer Jesus war und was er getan hat und was das für die Menschheit bedeutet. Es gibt nicht ein Wachstum in der Offenbarung. Die Offenbarung, so lehrt uns die Kirche, ist abgeschlossen mit Jesus Christus und mit den Schriften des Neuen Testamentes. Aber die Erkenntnis dessen, was diese Offenbarung ist, in den Menschen, die wächst natürlich. Und die wächst auch durch die Jahrhunderte, durch die Geschichte der Kirche. Also wir können sagen, die Christen sind im Laufe von, ganz simpel ausgedrückt, im Laufe von 2000 Jahren doch auch ein Stück gescheiter geworden. Und Dinge, die man von 1000 und vor 1500 Jahren für ganz wichtig hielt, weiß man heute, dass das falsch war, dass man Fehler gemacht hat. Also die Erkenntnis dessen, was wir glauben und was der Glaube für uns bedeutet, die Erkenntnis dessen, was Jesus Christus für die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung bedeutet, die Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis, die wächst und baut auf der Erkenntnis früherer Generationen. Und in dem Sinn ändert sich unser Glaube. In dem Sinn, dass die Erkenntnis der Wahrheit wächst, die Erkenntnis der Wirklichkeit. Also in diesem ganzen großen Zusammenhang müssen wir das verstehen. Und ich meine eben, was in unserer Zeit besonders deutlich wird und deutlich gemacht werden muss, ist eben das. Da ist nicht ein Gott im Himmel, der jetzt zornig ist auf die Menschen, weil sie ihm nicht gehorchen, und jetzt verlangt er Opfer. Sondern da ist ein Gott, der uns unendlich liebt. Eben ohne Grenzen. So weit, dass er auch in dieser Liebe sich selber ganz und gar hingibt. Und so können wir dann bestimmte Worte Jesu aus den Evangelien auch neu verstehen. Oder es gibt Worte, die zu einer bestimmten Zeit wichtiger werden, die man früher gar nicht so richtig beachtet hat. Und erstmal entdeckt man, wir entdecken immer wieder Neues. Nicht, weil es noch dazu käme, sondern weil der Mensch das noch gar nicht gesehen hat. Im Wort Gottes, in den Evangelien, ist so ein großer Reichtum drin, den wahrscheinlich die ganze Menschheitsgeschichte nie ausschöpfen kann. Und immer wieder entdeckt der Mensch Neues, was da drin steckt. Eben jetzt in diesem Zusammenhang, Worte Jesu. Niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja, jetzt erkennen wir darin eine Begründung. Warum gibt er sein Leben hin? Warum vergießt er sein Blut? Weil er liebt. Nicht, weil ein grausamer himmlischer Vater so ein Opfer verlangt, sondern weil er liebt. Und das ist jetzt ein tieferes Verständnis dieses Wortes zum Beispiel. Da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zum Ende. Auch so ein Wort, was wir im Licht des Blutes Christi betrachten können. Gleichzeitig müssen wir sagen, dass es letzten Endes auch ein Geheimnis bleibt. Wir können Gott bleibt für uns ein Geheimnis auch. Wir versuchen halt mit unseren Worten, mit unserem begrenzten Verstand immer besser zu verstehen und das auch auszudrücken. Und natürlich gibt es das Gericht. Diese Rede Jesu ist ja eindeutig. Aber auch hier hat sich das Verständnis dessen, was dieses Gericht ist, immer mehr vertieft und in diesem Sinn auch verändert. Dieses Wort, das ich erwähnt habe, jemand hat mich noch darauf hingewiesen, auf einen Aspekt, der ja auch mit zu bedenken ist, das Wort von der kleinen Theresia von Lisieux: wenn ich alle Verbrechen dieser Welt getan hätte, ein Tropfen des Blutes Christi könnte das wieder gut machen. Das heißt, wenn der Mensch bereut, das ist natürlich die Voraussetzung, dass ein Mensch sagt, ich habe hier Mist gebaut, ich bereue das, Gott vergib mir. Und dann kann Gott vergeben. Wenn der Mensch nicht bereut, dann kann Gott nichts tun. Gott respektiert die Freiheit des Menschen. Jetzt muss ich schauen, wieder, was ich da aufgeschrieben habe. Also, wir können sagen, die Spiritualität des Blutes Christi kann für uns eine Schule werden, eine geistliche Schule, wo wir zwei Dinge lernen. Das erste, die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Immer lieben, alle lieben, als Erste lieben. Das Vergießen des Blutes Jesu ist die Konsequenz der Liebe. Und das Wesen der Liebe besteht darin, dass sie liebt. bis in diese letzte Konsequenz. Immer lieben, alle lieben, als Erster lieben. Ich sag das mal, setze das mal jetzt nur so kurz hin. Und das ist die Liebe, die sich verwundbar macht. Auch das lehrt uns das Blut Christi. Wer liebt, macht sich verwundbar. Wer liebt, geht das Risiko ein und lässt es zu, dass er oder sie verwundet wird. Das lernen wir auch, wenn wir auf Jesus am Kreuz schauen, der sein Blut vergießt. Und so sprach denn der heilige Johannes Paul II., der frühere Papst, etwa so: Das ist die gekreuzigte Liebe und die kreuzigende Liebe. Die gekreuzigte Liebe, weil sie von anderen nicht angenommen wird, und die kreuzigende Liebe, weil ich mich verwundbar mache. Die heilige Teresa von Kalkutta hat das ganz verständlich so ausgedrückt: Lieben, bis es weh tut. Also, das ist die konsequent gelebte Liebe. Das lernen wir in dieser Schule des Blutes Christi. Und der zweite Punkt: Es geht um die Hinwendung zur verwundeten Schöpfung. Unsere ganze Schöpfung ist verwundet durch das Böse. Ganz einfach gesagt, durch den Bösen, die abgefallenen Engel, und dann durch die Menschen, durch die der Böse auch wirken kann. Denn das Böse kommt in die Welt immer durch den Menschen. Das sagt uns schon der Schöpfungsbericht und vom Sündenfall. Durch einen Baum oder durch einen Vogel kommt nichts Böses in die Welt. Oder durch einen Hund oder durch eine schöne Osterglocke. Nur durch den Menschen kommt das Böse in die Welt. Warum? Eben, weil der Mensch Freiheit hat und damit Verantwortung. Und jetzt ist das Blut Christi für uns Menschen eine Motivation, uns der verwundeten Schöpfung zuzuwenden. Uns dem verwundeten Menschen zuzuwenden. Eben genauso wie Gott es tut, wie Jesus es getan hat und tut. Denn die Wunde wird kostbar. Das ist jetzt eine ganz tiefe Aussage. Die Wunde wird kostbar. Aber da können wir jetzt in dem Licht wieder ein Jesaja-Wort tiefer verstehen, wo von einem geheimnisvollen Toten die Rede ist, der da gemartert worden ist zu Tode. Und dann heißt es: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ein eigenartiges Wort. Die Wunde wird kostbar. Warum? Sie ist das geöffnete Tor zur Begegnung mit Gott. Die Wunden Jesu, es gibt ja auch gerade in unserer Tradition eine Andacht zu den Wunden Jesu. Die eigentlich diesen ganz tiefen Sinn hat. Vielleicht kann man das heutzutage neu verstehen. Jesu Wunden sind das geöffnete Tor zur Begegnung mit Gott. Und jetzt verstehen wir wieder diese paradoxen Worte. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und so findet dann auch die Wunde Heilung. Da sehen wir den Auferstandenen, der seine Wunden zeigt, aber sie sind geheilt. Sie sind erkennbar, sie sind da, aber sie sind geheilt. Und für den Thomas und für andere wurden gerade diese Wunden zum Erkennungszeichen, dass das der Herr ist und nicht irgendein Phantom. Also, das ist das Zweite, was wir lernen in dieser Schule des Blutes Christi. Die Hinwendung zur verwundeten Schöpfung, zum verwundeten Menschen. Denn die Wunde ist kostbar. Sie ist das geöffnete Tor zur Begegnung mit Gott. Also, das möchte ich jetzt noch ein bisschen ausfalten. Das Erste, die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Und jetzt kommt etwa ein interessantes Beispiel. Richard Wagner, der Komponist, er war ein evangelischer Christ. Und im Jahr 2013 wurde der 200. Geburtstag von Richard Wagner begangen. Und eine Musikwissenschaftlerin und Philosophin, Ulrike Kienzle in Frankfurt, hat in einem Interview etwas höchst Interessantes gesagt über die Werke von Richard Wagner. Ich kenne die näher nicht, ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber ich lese dieses Zitat jetzt hier vor. Wagner hat sich immer wieder mit Meister Eckhart beschäftigt. Auch mit Jakob Böhme und Johannes Tauler, also deutsche Mystiker, christliche Mystiker. Er sah, der Wagner, in der Gotteserfahrung der deutschen Mystiker das eigentliche Christentum. Hat sich der Missbrauch, den er in der Kirche am Werk sah, widersetzt. In Buddha, dem Heilsweg durch Erkenntnis und durch Lehre und in Christus, dem Heilsweg durch die Tat der Selbstaufopferung, erkannte er zwei fundamental verschiedene Wege. Aber Wagners eigene Religion war stets eine Liebesreligion. Und jetzt begründet sie das. Im Holländer hebelt eine bedingungslose Liebe die Naturgesetze aus. Im Tannhäuser überwindet die Liebe den unbarmherzigen Spruch des Papstes. Im Ring sprengt die selbstlose Tat Brunhildes den Kreislauf von Neid und Gier. Wagners Werke enden immer in der Liebe, in der Utopie, im Spirituellen. Das hat mit der Überwindung des tiefen existenziellen Leids von Mensch und Natur zu tun. Dass sich Wagner nach der entgrenzenden metaphysischen Kraft der Liebe gesehnt hat, macht wohl auch viel von der Faszination der Musikdramen aus. Das ist das Zitat. Also wenn das so ist, dann hat Wagner hier etwas zutiefst Christliches tatsächlich erkannt. Liebe ist stärker als das Leid von Natur und Mensch. Und wir könnten, meine ich, auch die Botschaft des Blutes Christi so bezeichnen. Liebe ist stärker als das Leid von Natur und Mensch. Gott macht uns deutlich, dass letzten Endes die Liebe gewinnt. Das Gute die Oberhand bekommt. Denn das ist ja wichtig im Leben des Menschen. Damit das Leben sinnvoll werden kann, dass ich tatsächlich glauben kann, dass das Gute letzten Endes gewinnt. Denn sonst führt es in die Verzweiflung. Also wir können sagen, das Blut Christi lehrt uns, die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Und mir scheint ja, bei Wagner spielt auch irgendwie das Blut manchmal so eine Rolle. Ich weiß es nicht so genau. Aber vielleicht hat er da auch irgendwo das gespürt, ich weiß es nicht. Die Konsequenz jedenfalls der Liebe, und unser Lehrer ist nicht Wagner, Richard Wagner, sondern Jesus Christus. Die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Das Zweite, die Wunde ist kostbar, denn sie ist das geöffnete Tor zur Begegnung mit Gott und findet so Heilung. Christus zeigt uns seine Wunden, damit auch wir Mut haben mögen, unsere Verwundungen und Narben einzugestehen und sie nicht zu verhüllen. Er gibt uns Vertrauen und Mut zum Ablegen aller Masken, Schminken und Panzer. Berühre meine Wunden und sei nicht ungläubig, sondern gläubig, sagt Jesus zu Thomas. Und mit dem Jünger, mein Herr und mein Gott, um das bekennen zu können, müssen wir mit Geduld und Zärtlichkeit die schmerzenden Wunden der heutigen Welt berühren. Der verwundete Glaube, das ist jetzt ein Gedanke von dem erwähnten Theologen Halik, von dem Tschechen, der verwundete Glaube ist der wahre Glaube, sagt er. Die Zeichen der Zeit sollten nicht nur wahrgenommen, sondern als religiös inspirierend aufgenommen und beherzigt werden. Eine Neuevangelisierung ist möglich, aber sie muss mit einer Therapie unseres Glaubens beginnen, damit Christus seine Kirche so wie die Welt heilen kann. Sie muss mit einer, das ist ein Zitat von dem Theologen Halik, sie muss mit einer Therapie, die Neuevangelisierung, mit einer Therapie unseres Glaubens beginnen. Eben, auf das sind wir auch gestern gestoßen. Dein Glaube hat dir geholfen. Wir können niemals lesen in den Evangelien, dass Jesus zu einem Geheilten oder Befreiten sagt, deine Opfergaben haben dir geholfen oder dein Fasten hat dir geholfen oder dein Gebet hat dir geholfen. Das kommt überhaupt nicht vor. Obwohl das alles gut ist und sinnvoll natürlich. Bittet und ihr werdet empfangen, sagt Jesus auch. Auch das Fasten, aufs Fasten. Aber das Entscheidende ist der Glaube. Das hebt er ganz deutlich hervor. Jetzt kommt das Beispiel von der heiligen Theresia von Lisieux. Sie lebte von 1873 bis 1897, also ungefähr 100 Jahre später als wir unser Ordensgründer. Also wir sehen, sie ist sehr jung gestorben, mit 24 Jahren, an Tuberkulose ist sie gestorben. Sie hat jahrelang als junge Frau eine wunderschöne Gotteserfahrung gemacht. Licht und Freude, wir könnten sagen, des kindlichen Glaubens. Während der letzten Wochen ihres Lebens jedoch hatte sie schwere geistige Kämpfe und seelische Finsternis erlebt. Also eine Nacht der Prüfung, in der ihr einmal der Tod erschien, den sie als Nacht des Nichts beschrieben hat. Sie hat selber nicht geschrieben, aber hat diktiert. Und diese Schriften, diese Aufzeichnungen gibt es heute noch. Und so hat sie einmal gesagt, ich glaube nicht mehr an das ewige Leben. Sagt eine Kirchenlehrerin. Bitte schön, sie ist später als Kirchenlehrerin uns vor Augen gestellt worden. Ich glaube nicht mehr an das ewige Leben. Mir scheint, dass auf dieses sterbliche Leben nichts folgt. In meine Seele drängen sich die Gedanken der schlimmsten Materialisten, sagt sie. Das ist jetzt ihre Erfahrung. Zusammengebrochen ist nicht nur die süße, fromme Welt, in der sie ihr ganzes bisheriges Leben verlebt hatte, sondern es wurden auch ihre früheren tiefen Erfahrungen der Gottesnähe von Nebel, Finsternis und Leere aufgesogen. Sie beschreibt, wie Christus sie in einen unterirdischen Raum führt, wo keine Sonne mehr scheint. Das Merkwürdige ist, wie Therese ihr inneres Dunkel und Verlassensein, ihre Erfahrung der Abwesenheit Gottes, die Verfinsterung ihres Glaubens akzeptiert und begreift. Das heißt, wie sie damit umgegangen ist. Auch das kann man aus ihren Schriften entnehmen. Sie nahm es als Ausdruck der Solidarität mit den Nichtgläubigen. Jegliche Glaubensgewissheit war ihr offenbar abhanden gekommen. Sie erklärt, sie verstehe Ungläubige jetzt als ihre Geschwister, mit denen sie jetzt, wie sie sich selber ausgedrückt hat, am gemeinsamen Tisch sitze und dasselbe Brot esse. Und sie bittet Jesus, er möge sie von diesem Tisch nicht vertreiben. Etwa in diesem Sinn empfahl der englische Schriftsteller Chesterton, der zur gleichen Generation gehörte wie die kleine Theresia. Er empfahl Christus als Gott der Atheisten und hat das so begründet. Er sagt, wenn sich Atheisten eine Religion auswählen müssten, dann sollten sie das Christentum wählen, denn in ihm schien für einen Augenblick Gott Atheist zu sein. Nämlich da, wo er am Kreuz schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dank ihrer früheren Glaubenserfahrung kann Therese das wirkliche Drama des von Gott Verlassenseins so tief erleben, jenes verborgene Gesicht Jesu im Atheismus entdecken und erfahren. Sie fühlt sich jetzt zu den Atheisten zugehörig und sitzt mit ihnen am Tisch. Ein solches Verhältnis zu den Ungläubigen kennt die Kirche zur Zeit Thereses absolut nicht. Und doch hat diese Kirche den richtigen Sinn und erklärt sie zu einer Heiligen. Ist höchst interessant. Auch etwas Paradoxes. Und schließlich macht man sie noch zur Kirchenlehrerin. Stellt sie neben den Thomas von Aquin und den Albert den Großen und andere. Teresa von Avila. Für die damalige Kirche ist der Atheismus einfach ein Irrtum, eine Wahnidee und vor allem Sünde. Unter den Schwestern im Karmel von Lisieux finden sich vielleicht einige, die für die Ungläubigen beten und opfern. Teresa will ihnen aber ausdrücklich Schwester sein. Sie solidarisiert sich mit den Atheisten und sagt dann, mein Auftrag ist es, im Herzen der Kirche, und da haben wir es jetzt, Liebe zu sein. Diesen Auftrag erfüllt sie jetzt in einer ungeahnten Weise, nämlich in der Liebe zu den Atheisten. Der amerikanische Theologe Thomas Nevin und tiefschürfende Biograf der kleinen Theresia kommt zu dem Schluss, dass die Heilige und Kirchenlehrerin ohne Glauben verstarb. Buchstäblich ohne Glauben an den Himmel und an das ewige Leben. Und sie hat das in dem Sinn aufgefasst und ist so umgegangen, man könnte es so in Worte fassen, wenn ich nicht mehr glauben kann, so kann ich doch immer noch lieben. Und das ist wieder die Botschaft des Blutes Christi. Die Botschaft Jesu, der auf diese Weise verblutet und stirbt. Auch wenn du nichts anderes mehr tun kannst, lieben kannst du immer. Selbst dann, wenn du nicht mehr glauben kannst an Gott und das ewige Leben und was im Glaubensbekenntnis alles drin steht, lieben kannst du immer. Und so kannst du dich auch eben mit Atheisten an den Tisch setzen. In ihren selbstbiografischen Schriften schreibt sie, ein Mensch, der lange auf den Berg der Tugend geklettert ist, soll mit demütiger Freude auch einen Sturz und Fall akzeptieren. Denn nicht in der Betreuten oben, sondern vielmehr unten wartet Gott auf ihn. In der Tiefe des fruchtbaren Tales der Demut. In einer Zeit, als die geistlichen Führer die Gläubigen lehrten, gute Werke anzusammeln, eben wie zum Beispiel unser Ordensgründer, Diese zu zählen und sorgfältig zu verzeichnen, lehnt Therese eine solche Buchhalterei energisch ab. Ich zähle nichts, sagt sie. Ich tue einfach aus Liebe. Alles aus Liebe. Und wenn ich dann in der Schlange derer, die über ihre Verdienste Buch geführt haben, mit leeren Händen vor Gott stehe, völlig arm, ist das schließlich nicht jene Armut, die Christus in seiner Bergpredigt meint, selig die arm sind vor Gott. Und ihr letztes Wort, bevor sie gestorben ist, mein Gott, ich liebe dich. Also bei Therese sehen wir und lernen wir beides, die Wunde zu berühren und in der Liebe konsequent zu bleiben. Das ist eine Spiritualität des Blutes Christi. Geht's noch? Ich habe noch ein zweites Beispiel. Nämlich die andere Teresa von Kalkutta. Die wiederum fast 100 Jahre später gelebt hat. Wir werden sehen, dass wir genau das bei ihr auch entdecken. Den Menschen in Indien wurde Mutter Teresa zu einer Zeugin für die karitativ wirksame Innenseite christlichen Glaubens. Deswegen mag es hilfreich sein, Verständnis zu gewinnen für das, was sich in ihrem Inneren ereignete. Die in der Begegnung zwischen den großen Erfahrungslinien der Menschheit ihren eigenen inneren Weg suchte. Und das ist eben möglich, nachdem weitere Schriften also veröffentlicht worden sind von ihr, vor etwa vielleicht 15 Jahren, die zunächst gar nicht bekannt waren. Übrigens bei der Teresa von Lisieux ähnlich. Die Schwestern, die dann nach ihrem Tod ihre Schriften herausgegeben haben, die haben das ordentlich gefiltert und zurechtgerückt, so dass es eben der damaligen Frömmigkeit, der krämerischen Frömmigkeit entsprochen hat. Und dieser amerikanische Theologe, der hat die Möglichkeit bekommen, die originalen Handschriften zu studieren. Und kam eben dann zu diesen Ergebnissen, die noch gar nicht so lange bekannt sind, was ich eben vorhin dargelegt habe. Und bei der Teresa von Kalkutta eben ähnlich. Zunächst fällt auf, dass selten so viel öffentliche Aufmerksamkeit auch von säkularen Medien auf die spirituelle Innenseite eines Menschen gerichtet wurde wie bei ihr. Es war ja schon höchst erstaunlich, bei ihrem Begräbnis. Politiker aus aller Welt sind angereist. Hat es denn so etwas eben mal gegeben? Also das war ja unglaublich. Da ist eine sozusagen kleine, unscheinbare Frau aus Albanien und die stirbt und jetzt kommen die Politiker aus aller Welt zu ihrer Beerdigung. Also wir können hier schon sehen, dass hier etwas drinsteckt, ein Zeugnis, das eben die Grenzen der Kirche weit übertrifft. Und sprengt, das jeden Menschen erreicht. Dort waren sicher auch atheistische Politiker bei dieser Beerdigung. Dieses Zeugnis.
Massenweise Hindus.
Ja. Mutter Teresa, wie sie in aller Welt bekannt ist, wird heute über alle kulturellen und religiösen Grenzen hinweg als Heilige verehrt. Und das muss uns schon zu denken geben. Der Friedensnobelpreis ist eine von vielen Auszeichnungen, die sie und ihr Werk, das innerhalb kürzester Zeit explodierend gewachsen ist, bekommen haben. Immer wieder macht sie deutlich, dass ihre Zuwendung zu den Ärmsten der Armen, zu den Mutterseelen allein Sterbenden Christus galt, dessen Angesicht sie in den dahinsiechenden wahrgenommen hat. zahllose Schwierigkeiten auf dem Weg, diesen beizustehen, begegnete sie mit ihrem entwaffnenden Lächeln und ihrer Entschiedenheit, ihrer Berufung treu zu bleiben. Wer es wissen wollte, der konnte sich leicht vergewissern, dass zum Tagesprogramm von Teresa und ihren Schwestern unverzichtbar eine Zeit der Anbetung gehörte und gehört. In der Legung der Früh. Ich habe es miterlebt in der Nähe von Warschau. Dort haben sie ein internationales Noviziat. Ich kann mich erinnern, dass damals auch eine Österreicherin dort war. Vielleicht waren auch Deutsche dort, ich weiß das nicht mehr so genau. Englisch ist dann ihre Sprache, in der sich alle gut verständigen können. Und ich war öfters dort bei ihnen, um mit ihnen dann die Heilige Messe zu feiern. Die Heilige Messe war dann gegen Abend. Hat mich sehr beeindruckt, diese Begegnungen dort. Die haben Hausarbeiten gemacht, auf eine sehr einfache Art und Weise. Sie hatten nicht alle diese Haushaltsgeräte, die wir haben, für all diese verschiedenen Arbeiten, weil sie wirklich sehr arm gelebt haben. In ihrer Kapelle, das ganze Haus war eine Bretterhütte, eine bessere Bretterhütte, ziemlich groß, also so ähnlich wie man vor 100 Jahren Alpenvereinshütten gebaut hat. Die Kapelle ganz einfach, Bänke, Stühle gab es da nicht. Die waren ja alle jung, die konnten also am Boden sitzen oder knien, die hatten eine Decke. Das war alles. Und dann die Hauptaufgabe, die einen haben Noviziatsunterricht all da gehabt und die Hausarbeiten gemacht und die anderen, die sind nach Warschau hineingefahren mit dem Zug ins Zentrum und haben sich dort um die Armen gekümmert. Eine harte Arbeit. Das war wirklich eine harte Sache, auch eine grobe Sache. Sie hatten also ein Haus bekommen von der Stadt, wo diese hinkommen konnten, diese Obdachlosen. Und sie haben also sich um diese gekümmert, um ihre leiblichen und geistigen Nöte. Aber manchmal wurden diese Männer, wurden manchmal da auch aggressiv gegen die jungen Schwestern. Deswegen haben sie unsere Missionare gebeten, dass da einer auch immer dort ist. Dass auch noch ein Mann da ist, damit die ein bisschen mehr Respekt haben. Und das habe ich aber nicht gemacht, das haben die Jüngere gemacht. Ich war eben dann in ihrem Kloster öfters. Und dann kamen die am Abend völlig erschöpft zurück. Die waren wirklich auf der Nase. Und dann war die Heilige Messe. Und dann wollten viele immer vorher noch beichten. Das war ihnen ganz wichtig. Die haben da nicht lange gemacht. Ja, das ging immer ziemlich schnell, aber es war ihnen ganz wichtig, dass sie da noch beichten können. Und dann haben wir die Messe gefeiert. Also zum Tagesprogramm gehört immer die Anbetung vor dem Allerheiligsten. Eine Stunde. Zu leicht legt sich nun die Vermutung nahe, dass die Liebe Gottes, die in dieser Frau offensichtlich wurde, auch ihr eigenes Herz fühlbar erfüllte. Wie hätte sie sonst ausstrahlen können, was sie selbst nicht in sich getragen hätte? Diese Selbstverständlichkeit muss nun differenziert gesehen werden. Ein Dokument aus dem Jahr 1959 als Gebet geschrieben, also sehr aufschlussreich sind Briefe, die sie an ihren geistlichen Begleiter, ein Priester, ein Jesuit war es in der Regel, war für sie, der war ihr geistlicher Begleiter und sie hat oft auch schriftlich mit ihm sich ausgetauscht. Und eben, da ist also ein, in der Form eines Gebetes schreibt sie, und das offenbart jetzt ihre innere Not. Herr, mein Gott, wer bin ich, dass du mich im Stich lassen solltest? Ich rufe, ich klammere mich an dich, ich will, und da ist niemand, der mir antwortet. Niemand, an den ich mich klammern kann. Nein, niemand. Allein. Wenn ich versuche, meine Gedanken zum Himmel zu erheben, erlebe ich eine solch überzeugende Leere, dass diese Gedanken wie scharfe Messer zurückkehren und meine innerste Seele verletzen. Liebe, das Wort, es bringt nichts. Man erzählt mir, dass Gott mich liebt. Jedoch ist die Realität von Dunkelheit und Kälte und Leere so überwältigend, dass nichts meine Seele berührt. Bevor das Werk anfing, gab es so viel Einheit, Liebe, Glaube, Vertrauen, Gebet und Opfer. Habe ich den Fehler gemacht, mich blind dem Ruf des heiligsten Herzens hinzugeben? Also, das ist ein ganz tiefer Zweifel an ihre Berufung, an ihrem ganzen Lebenswerk. Den größten Teil ihres Lebens, gerade die Zeit, in der ihr Werk wuchs und die ganze Welt davon erfuhr, lebte sie selbst in der gefühlten Dunkelheit. Ungefähr 40 Jahre lang. Nicht ein halbes Jahr. Während alle sie als die stets von innen heraus Lächelnde sahen, traf sie selbst in sich auf Gottes Ferne und Leere. Es war ein harter Weg, durch Zweifel und Schuldgefühle hindurch, diese Dunkelheit als die ihr zugemutete Art der Gottesbeziehung zu akzeptieren. Ja, eine ganz besondere Art der Gottesbeziehung. Und trotzdem immer zu lieben. Also auch bei der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta sehen wir und lernen wir beides, die Wunde zu berühren. Das ist der Auftrag bis heute ihrer Schwestern, in verwundeten Menschen die Wunde zu berühren und in der Liebe konsequent zu bleiben. Unabhängig davon, wie es da drinnen ausschaut. Das ist, also auch dieses Leben ist für uns eine Erklärung dessen, was das bedeutet, eine Spiritualität des Blutes Christi. Jetzt bin ich bald am Ende. Wir sind also jetzt in den Weinkeller des kostbaren Blutes hinuntergestiegen und beenden jetzt unseren Rundgang in diesem Weinkeller. Und jetzt sind uns Sinn und Zweck dieser Besichtigung vielleicht klar geworden. Es geht ja schließlich um die Degustation. Den Wein. Nachdem wir uns in diesem mystischen, spirituellen Weinkeller ausreichend umgesehen haben, können wir uns fragen, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich meine, auch hier geht es um eine Art von Degustation des Weines, nämlich des Weines unseres Alltages. In unserem Alltag bekommen wir auch verschiedene Weine eingegossen, eben in den Kelch unseres alltäglichen Lebens. Es gibt auch bei den Messweinen Unterschiede. Es gibt nicht nur den süßen Messwein, es gibt auch den sauren. Also der Wein unseres alltäglichen Lebens. Da geht das weiter, was wir jetzt im Weinkeller unten alles uns angesehen haben. Und jetzt fasse ich es zusammen, das könnte eine Spiritualität des Blutes Christi für den heutigen Menschen sein. Wiederum diese beiden Punkte. Das erste ist die Erkenntnis, die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Das heißt, ich zweifle jetzt nicht mehr daran. Ich sage jetzt nicht mehr, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich eine Grenze. Die Konsequenz der Liebe, das könnten wir sonst nicht wissen, wenn wir Jesus nicht hätten, dass das wirklich der richtige Weg ist. Das wissen wir nur, weil er uns das vorgemacht hat, weil er uns das lehrt. Und das Blut ist eben das Zeichen, diese Schule. Durch ihn wissen wir und auch durch diese Heiligen wissen wir das. Deswegen stellt uns ja die Kirche Heilige vor Augen, damit sie uns Beispiele sind für unser Leben. Nicht wegen außergewöhnlicher Dinge. Außergewöhnliche Dinge gibt es, aber das ist nicht das Entscheidende, niemals. Sondern das alltägliche Brot ist das Entscheidende. Also die Konsequenz der Liebe ist der richtige Weg. Immer lieben, alle lieben als erster lieben. Und das ist die Liebe, die sich selbst verwundbar macht. Das Zweite, die Hinwendung zur verwundeten Schöpfung. Nicht die Abwendung, sondern die Hinwendung. Die Therese von Lisieux ist zwar sehr jung ins Kloster gegangen und war jetzt hinter Klostermauern von der Welt getrennt, aber in ihrem Inneren hat sie sich überhaupt nicht von dieser Welt getrennt. Im Gegenteil, sie hat gelernt, in dieser schwierigen Schule ihres jungen Lebens, sich dieser Welt und vor allem der gottverlassenen Welt ganz bewusst zuzuwenden. Die Hinwendung zur verwundeten Schöpfung, zum verwundeten Menschen. Das sind die beiden wichtigen Punkte. Und beides hat Aktualität in unserem persönlichen Leben, bei Zweifeln, bei Ungewissheiten, im Leben der Familie, wenn Mitglieder der Familie sich von der Kirche, von Christus abwenden, in irgendeine Not und Schwierigkeit geraten. Es hat Bedeutung im Leben der Pfarrei und der Gemeinde, der Diözese und auch in unserem Land. Und so können wir sehen, dass das Blut Christi eine Botschaft ist, auch für uns heute und für uns wegweisend sein kann, wie wir unseren christlichen Glauben leben können, versuchen können zu leben von Tag zu Tag.